euch allen ein frohes, neues und gesegnetes neues Jahr. Und weil wir hier mehrsprachig sind, versuche ich es mal. Happy New Year to everybody. Bonne année. Paruski s novem godem. S novem godem. Saleh no Mubarak. Irani va Afghani. Nise mutlu yila. Türkiye. Und auf Plattdeutsch, goet neet jor, to jo all. Also frohes neues Jahr. Ja, danke. Wir hören jetzt ein musikalisches Präludium und bevor wir uns auf den Gottesdienst konzentrieren. Wir hören ein musikalisches Präludium. Im Namen des dreieinigen Gottes, des allmächtigen Vaters, seines Sohnes Jesus Christus und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Glaubensgeschwister, wir stehen am Anfang des neuen Jahres 2022. Und dieses Jahr liegt noch dunkel mit vielen Ungewissheiten vor uns. Viele Fragen, manche Sorgen und vielleicht auch so manche Ängste bedrängen uns, wollen uns bedrängen. Was wird das Jahr bringen? Wie wird sich das noch alles entwickeln? Wir wissen es nicht. Viele Fragezeichen, auch in unserem persönlichen Leben. Aber wie können wir als Christen damit umgehen und diese Unsicherheiten bewältigen, versuchen? Ja, wem können wir uns wirklich ganz anvertrauen? Ganz vertrauen. Buchstäblich anvertrauen. Und sicher geborgen auch durch dieses neue Jahr 2022 gehen. Gott selbst lädt uns durch seinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus ein, im Glauben zu ihm zu kommen und sich ihm voll und ganz anzuvertrauen. Die Jahreslosung für 2022 heißt: Jesus Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Johannes 6, 37. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, sagt Jesus in Johannes 6, 37. Also für mich ist das eine wunderbare Einladung von Jesus Christus an uns alle, an alle Menschen, auch an dich ganz persönlich. Jesus lädt dich auch ganz persönlich ein, im Glauben zu ihm zu kommen. Wie macht man das? Wenn uns jemand fragt, ja, wie macht man das dann? Erstmal ist es wichtig zu erkennen, dass ich von dem heiligen Gott, so wie ich bin, getrennt bin. Die Bibel nennt das Sünde. Sünde, Sund bedeutet ja Trennung. Was trennt mich von diesem heiligen Gott? Meine Sünde, meine Sünden, mein sündiger Zustand. Ich kann so, wie ich bin, nicht zu Gott kommen, keine Beziehung zu ihm haben. Es ist nicht nur Trennung, sondern auch Zielverfehlung. Mein Leben ohne Gott ist eine Zielverfehlung. Entspricht nicht dem, was Gott will, wie ich leben soll. Und deshalb braucht jeder Mensch die Vergebung und die geistliche Erneuerung im Glauben an Jesus Christus, an sein Wort. Diese Einladung gilt dir heute Morgen, wenn du das noch nicht kennst. Wenn du das noch nicht erlebt hast, kannst du zu Jesus kommen, auch heute. Aber auch wir Christen, die wir lau geworden sind gleichgültig auf Abwege gekommen sind, gilt diese Einladung. Wir dürfen neu wieder zu Jesus Christus kommen, egal wie es uns jetzt geht. Diese Einladung gilt und Jesus verspricht, den werde ich nicht abweisen. Also Jesus weist uns nicht ab, wie zum Beispiel man will zum Arzt und es ist keine Sprechstunde oder es ist voll und man wird abgewiesen. Alles voll. Weil Jesus ist immer Platz. Jesus hat immer Sprechstunde, Tag und Nacht, 24 Stunden. Wir können immer wieder zu ihm kommen. Er will uns nicht abweisen. Das ist doch wunderbar, dass wir dann diese Geborgenheit, diese Hoffnung wirklich erleben dürfen, auch in dieser unsicheren Zeit mit vielen Fragezeichen. Wir feiern heute auch das Heilige Abendmahl und jeder, der Jesus Christus bewusst im Glauben angenommen hat, mit seinen Sünden gebrochen hat und die Vergebung erlangt hat, ist herzlich dazu eingeladen. Auch das ist eine wunderbare Einladung Jesu an uns alle heute Morgen, dass wir dadurch das auch symbolisch festmachen können. Ich vertraue Jesus, ich vertraue mich ihm an. Amen. Lasst uns bitte aufstehen zum Gebet. Allmächtiger Gott, lieber Vater im Himmel, wir danken dir für diese Einladung Jesu an uns alle. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Du willst uns erquicken. Wer zu mir kommt, den will ich nicht abweisen. Danke, Herr, dass das noch gilt, diese Gnadenzeit, diese Einladung, und wir wollen sie gerne annehmen. Vom Inneren, vom Herzen. Schenk uns die Kraft dazu, auch allen, die das noch nicht getan haben. Und hilf uns, dass wir das auch weitertragen, diese wichtige Botschaft. Schenk uns den Mut und die Weisheit dazu. Und wir denken aber auch an die Kranken unter uns, die körperlich oder seelisch krank sind, die angefochten sind. Herr, steh du ihnen bei, stärke sie und festige sie im Glauben. Schenk ihnen die Kraft und die Weisheit, dir zu vertrauen, dass du sie führen und leiten willst in allen Schwierigkeiten, in allen Anfechtungen. Wir denken an deine verfolgte Gemeinde in vielen Ländern, besonders auch islamischen und diktatorischen Ländern. Steh du deiner verfolgten Gemeinde bei, Herr, stärke und festige sie, dass sie dein Zeuge auch dort in der Dunkelheit sein können. Herr, wir bitten dich jetzt um deinen Segen für diese Gottesdienstfeier. Amen. Wir singen jetzt unser erstes Lied zusammen. Das heißt, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke, ist eure Stärke. Ganz herzlich begrüßen wir auch die Gäste unter uns. Es sind einige Gäste da. Seid herzlich gegrüßt und nehmt bitte Grüße mit an eure Gemeinden. Ja, möchte von den Gästen jemand ein Grußwort sagen, ist jetzt die Möglichkeit dazu.
Also wir freuen uns natürlich sehr, hier in der Gemeinde zu sein. Wir sind aus ganz Deutschland hier zusammengekommen. Marie hat uns eingeladen über die Silvestertage und Gott hat da wirklich seinen Segen dazu gegeben. Er hat es ermöglicht, das Ordnungsamt hat dem sogar zugestimmt, ohne große Auflagen. Und das sehen wir wirklich als Riesenwunder. Und wir haben auch so schöne Tage miteinander verbracht in Gottes Wort und in der Gemeinschaft, im Liedersingen und auch einfach im Spaß haben, also im Spielen und Bibel lesen, dass wir beide unseren Spaß und unsere Freude. Und uns beschäftigt ganz stark dieses Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und das durften wir einfach dieses Wochenende nochmal neu erleben, neu tiefer verstehen auch. Und wir nehmen ganz liebe Grüße, geben ganz liebe Grüße weiter aus unseren Gemeinden, wo wir kommen, und auch aus Schoppen, die Freizeitarbeit.
Ja, danke schön. Danke. Grüße soll ich auch weiter oder darf ich weiterleiten von unserem ägyptischen Bruder, Glaubensbruder Bechnam Mikail aus Bremen. Er lässt die Gemeinde herzlich grüßen. Auch Elfi und Joe Mutuki, die ja in Kenia in Nairobi in einer Gemeinde tätig sind, auch schon öfter hier waren, grüßen hier unsere Gemeinde. Dann hatten wir 10 Geburtstage in der vergangenen Woche. Vielleicht der Rekord, ich weiß nicht. Das waren einmal Olga, Regina, Annika, Rosa, Johannes, Heino, Noah, René und heute Viktor und Jens. Ich habe ein Bibelwort für die Geburtstagskinder, natürlich auch Geburtstag. Grüße und ein Bibelwort. Da heißt es im Psalm 73, 28, aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Psalm 73, Vers 28. Das wünschen wir den Geburtstagskindern, aber auch uns allen. Jetzt möchte ich Marisa Winkelmann und Niklas nach vorne bitten.
Ja, Marisa verlässt uns. Und warum ihr das überhaupt einfällt, sowas zu machen, uns zu verlassen, das erklärt sie euch jetzt.
Ja, guten Morgen erstmal. Genau, ich bin Marisa. Ich glaube, die meisten von euch kennen mich auch. Ich bin eigentlich schon mein ganzes Leben lang in dieser Gemeinde, dank meinen Eltern Jörn und Kirsten. Genau, und ich war die letzten 3 Jahre schon nur ziemlich sporadisch hier. Vielleicht ist es jemandem aufgefallen, weil ich nämlich 3 Jahre meine Ausbildung in Bayern gemacht habe. Und ja, jetzt bin ich seit 2 Monaten wieder hier und jetzt haue ich wieder ab. Aber ich habe einen guten Grund. Und zwar fliege ich nächste Woche nach Hawaii, werde da aber nicht nur Urlaub machen, sondern eine Bibelschule von der Organisation Jugend mit einer Mission. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Das ist ein Programm, das 5,5 Monate geht. Und die ersten 3 Monate sind darauf ausgelegt, dass man nur Bibelstudium macht. Und in den letzten 2 Monaten fliegt man dann nochmal in ein anderes Land, in ein sozial schwächeres, leistet da Sozialhilfe und bringt den Menschen so noch das Evangelium, also macht viel Evangelisationsarbeit. Genau, und da wollte ich jetzt einfach nochmal das Gebet von der Gemeinde und den Segen mitnehmen, bevor ich dahin fliege.
Ja, wir wollen für Marisa beten und bitte steht dazu auf. Lieber Vater, wir danken dir, dass Marisa diese Möglichkeit hat, dir zu dienen, nochmal in deinem Wort zu studieren und dann auch rauszugehen und zu missionieren. Herr, wir loben und preisen dich, dass du sie zu dir gerufen hast, dass sie dein Kind geworden ist. Wir durften als Gemeinde diesen Lebensweg auch miterleben und sie begleiten, Herr. Und jetzt zieht sie in die Welt, um ja, zu Jüngern zu machen, andere aus anderen Völkern, Herr. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich möchte dich bitten, dass du sie mit allem ausstattest, was sie braucht. Sie braucht bestimmt Mut, sie braucht Weisheit, sie braucht in bestimmten Situationen die richtige Entscheidung, den richtigen Impuls, Herr. Sie braucht die Liebe, um neue Kontakte zu knüpfen und so vieles mehr, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass du sie damit wirklich erfüllst und dass du ihr eine wirklich segensreiche Zeit gibst, wo sie lernt, wo sie dir dient, Herr. Und dass sie darauf zurückschaut und sagt, das hat mir wirklich geholfen, mein Gott, dich näher kennenzulernen. Und so segnen wir dich, Marisa, wir segnen dich im Namen des Vaters, der dich erschaffen hat und deinen Plan mit deinem Leben hatte. Wir segnen dich im Namen seines Sohnes, der dich erlöst hat. Und wir segnen dich im Namen des Heiligen Geistes, der in dir lebt und dich führt und leiten wird. Sei gesegnet auf all deinen Wegen. Amen. Dann wünschen wir dir alles Gute und sind gespannt auf deinen Bericht.
Wir sammeln heute auch wieder unser Missionsopfer oder Missionsspende ein für unsere 3 Missionare, die wir schon seit einiger Zeit unterstützen mit Gebeten, aber auch mit finanziellen Spenden. Es ist einmal Ulrike Müller in Bulgarien, die arbeitet unter Kindern, Frauengruppe. Das ist Albert Kohnen mit seiner Familie in Argentinien, macht Gemeindearbeit, ist Dozent an einer Ausbildungsstätte. Und das ist Bechner Mikael, unser ägyptischer Glaubensbruder, der in Bremen arbeitet, unter arabisch sprechenden Flüchtlingen, Muslimen und auch Pastor, ehrenamtlicher Pastor in einer arabisch sprechenden Gemeinde in der Hohenlohestraße ist. Ja, wir sollten auch für sie beten und ja, wer will, kann eine Spende ins Foyer in das Behältnis geben. Danke für alle Spender und ich bete noch mal kurz. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diese drei Missionare, die hauptamtlich tätig sind, dir zu dienen, Menschen das Evangelium zu sagen oder zu unterrichten. Behüte und bewahre sie und stärke sie, Herr. Wir danken dir, dass sie diesen Dienst tun. Amen. Dann haben wir weitere Informationen. Ab übernächsten Montag, also den 10.01., beginnt die diesjährige Allianz Gebetswoche. Etwas reduziert, aber sie findet statt. Themen und Ort stehen im Gemeindebrief. Bitte schaut in den Gemeindebrief rein. Da steht es genau zum Nachlesen. Und einige wichtige Termine vorausschauend. Am Samstag, den 15.01., kommt Pastor Omid Humayuni, ein iranischer Pastor, Zweitpastor aus Farel, kommt also am Samstag, den 15.01. und wird Glaubensgrundlagen weitergeben mit viel Zeit von 10 bis 16 Uhr, also den ganzen Samstag. Und eingeladen sind alle Iraner, Perser, Afghanen, die Farsi verstehen. Davon gehe ich aus. Es wird also nur in Farsi sein, das heißt für Deutsche wenig verständlich. Deshalb ist es eben für unsere iranischen Glaubensgeschwister gedacht, dass sie noch in den Grundlagen des Glaubens gestärkt werden, auch mal eine Predigt in ihrer Sprache hören, Fragen stellen und ein Austausch da ist. Bitte betet auch dafür. Dann noch weiter vorausschauend, am Freitag, den 21. Januar, 19.30 Uhr, bieten wir eine offene Gemeindestunde an. Also offen heißt nicht nur für Gemeindemitglieder, sondern auch für Freunde der Gemeinde, die ja jetzt auch kommen. Und zwar, das Thema ist Corona, Krise, Impfung, Pro und Contra. Das bewegt viele. Und wir haben uns natürlich als Älteste Gedanken darüber gemacht, Austausch gehabt. Und wir wollen das aber nicht einfach so in Diskussionen münden lassen, sondern es wird 4 Kurzvorträge geben. 2 pro, 2 contra. Und unsere Bitte ist, wir wollen das sehr sachlich, diszipliniert, in gegenseitigem Respekt und in gegenseitiger Wertschätzung machen. Also nicht diffamieren, nicht emotional, sondern sachlich in der Liebe, die der Herr uns gebietet. Auch wenn jemand eine andere Meinung hat, den Menschen, den Bruder, die Schwester stehen lassen. Dann können wir konstruktiv auch damit umgehen und gucken, wie wir das machen, wie wir das bewältigen. Also Freitag, der 21.01., 19.30 Uhr, offene Gemeindestunde. Aber wir wollen da jetzt nicht alle möglichen Leute einladen. Wir wollen es wirklich begrenzen auf unsere Gemeinde, Mitglieder und Freunde der Gemeinde. Ja, vor der Predigt von Niklas singen wir noch 2 Lobpreislieder und Jesko möchte vorher noch etwas dazu sagen.
Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Wie ihr vielleicht schon im Gemeindebrief gelesen habt, haben wir vor, mal wieder ein paar neue Lieder einzuführen, damit es nicht so langweilig wird und wir ein bisschen Abwechslung kriegen. Wir wollen aber nicht, dass die Gemeinde überfordert ist und deswegen wollen wir das auf 4 Lieder pro Jahr begrenzen. Das ist jetzt so der nächste Plan, dass wir dieses Jahr 4 neue Lieder lernen. Im Januar legen wir mit dem ersten Lied los. Das heißt, das Lied werden wir auch jeden Sonntag im Januar singen. Und das Lied heißt Beten, ist von Christoph C. Hentner und Manfred Steiger. Wie der Name schon sagt, beschreibt der Autor in diesem Lied das Gebet. Zum Beispiel schreibt er in der zweiten Strophe: In der Stille angekommen, lege ich meine Masken ab und ich sage Gott ganz ehrlich, was ich auf dem Herzen habe. Gebet ist neben der Bibel die wichtigste Art der Kommunikation mit Gott. Wenn ich nicht bete und zu Gott rede, dann existiert keine Beziehung zwischen mir und Gott. Nur wenn man also miteinander redet, kann man wirklich Beziehungen führen. Das ist bei Gott nicht anders wie mit den Menschen auch. Es ist also wichtig, dass wir Gott unsere Gedanken, unsere Gefühle erzählen, ihm unsere Dankbarkeit für seine Segnungen zeigen oder auch unsere Ängste oder Zweifel ihm sagen. Paulus fordert uns zum Beispiel in Philipper 4, Vers 6 dazu auf, zu beten. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagen eure Anliegen vor Gott kund werden. Und es geht direkt weiter in Vers 7, da beschreibt Paulus die Folge dieses beständigen Gebetes, das kennt ihr sicherlich aus dem Segen. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Gott liebt es mit dir, Gemeinschaft zu haben, Beziehung zu haben. Und er möchte, dass wir uns ganz von ihm abhängig machen. Lasst uns also alle Sorgen auf ihn werfen und den Frieden Gottes empfangen. Das wollen wir uns jetzt mit diesem Lied zusingen und daran auch denken, wenn wir das die nächsten Sonntage tun.
Liebe Gemeinde, ich wünsche euch ein gesegnetes neues Jahr. Möge Gott euch begegnen im neuen Jahr und möget ihr schöne, tolle Momente mit ihm haben. Gott segne euch im neuen Jahr. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, so über den Jahreswechsel, da reflektiere ich immer gerne so meinen bisherigen Lebensweg. Wie ist es bisher gelaufen? Mein Leben. Ich ziehe eine Art Zwischenfazit. Wenn ich zurückblicke, was sehe ich dann? Sehe ich dann eine Segensspur, wo Gott mich gesegnet hat und wo ich andere segnen konnte dadurch, wo ich sagen kann, ja, das ist super gelaufen soweit? Oder schaust du kritisch auf dein Leben? Sagst, naja, Segensspur, eher eine Schneise der Verwüstung, zieht sich dadurch mein Leben. So viel, was nicht läuft, irgendwie Schwierigkeiten noch und nöcher, ich bin frustriert. Wie auch immer dein Fazit aussehen mag, ob jetzt positiv oder negativ, eins ist sicher, unser Lebensweg verläuft immer anders, als wir das denken. In jungen Jahren, da fangen wir ja an und wir haben so unsere Ideale, vielleicht wenn wir aus der Schule kommen, wir wollen es gut machen. Besser machen als die Eltern auf jeden Fall. Eine bessere Ehe führen, ohne so das Gezänke nebenher. Wir wollen unsere Kinder erziehen, aber ohne die Fehler, die unsere Eltern gemacht haben. Da haben wir Pläne und Ideale. Und dann kommt nicht selten das Leben dazwischen. Ist ja nicht so, dass du nur eine Sache regeln musst, deine Kinder erziehen, sondern du musst ja auch auf der Arbeit gute Leistung bringen. Dann gibt es in der Gemeinde was zu tun und im Freundeskreis sind Aufgaben, ganz schön viele Aufgaben und das raubt auch alles Kraft. Und nicht selten hat man dann zu wenig und schafft es doch nicht so, wie man das sich gewünscht hat und scheitert an seinen eigenen Maßstäben. Unser Lebensweg verläuft oft anders als gedacht. Das drückt auch unser heutiger Predigtvers aus. Der steht im Buch der Sprüche, 16. Kapitel, Vers 9. Also Buch der Sprüche, Kapitel 16, Vers 9, da heißt es: Des Menschen Herz plant seinen Weg, doch der Herr lenkt seinen Schritt. Der Volksmund hat es so ein bisschen knackiger formuliert und gesagt: Der Mensch denkt, Gott lenkt. Man kann dieses Sprichwort unterschiedlich hören, auf zwei unterschiedliche Weisen. Man könnte da einen verbitterten Klang reininterpretieren und sagen: Ja, da guckt jemand auf sein Leben und sagt: Ich habe es mir anders vorgestellt, ich habe es anders geplant, mein Herz hatte da ganz andere Pläne, aber Gott hat es nicht so kommen lassen, wie ich mir das gewünscht habe. Verbitterung könnte man da raushören. Aber so ist es natürlich nicht gemeint, sondern dieser Spruch ist versöhnlich gemeint. Da klingt ein versöhnlicher Klang an. Da ist ein weiser Mann, Salomo, und er sagt: Ich hatte so meine Pläne, als ich ein junger Mann war und ich wollte es in einer bestimmten Weise haben, Aber Gott hat es anders geführt und das ist gut so gewesen, dass der Herr gelenkt hat. Ich kann versöhnlich auf meine Lebensgeschichte schauen. Kannst du das auch? Wenn du jetzt so ein Zwischenfazit ziehst an Silvester, Jahreswechsel, kannst du dann versöhnlich auf deine Lebensgeschichte schauen und sagen, ja, das ist gut so, wie Gott das gemacht hat? Das wäre aus geistlicher Sicht sehr, sehr wichtig, denn wer mit seiner Lebensgeschichte hadert, hadert immer auch mit Gott. Du kannst nicht sagen, in meinem Leben lief alles schief und ich habe den falschen Ehepartner und ich habe den falschen Job, ich bin zur falschen Zeit am falschen Ort, aber Gott, du bist mein Hirte. Nichts wird mir mangeln, du führst und leitest mich. Du bist mein Vater, aber in meinem Leben läuft gar nicht so, wie es laufen soll. Das passt nicht zusammen. Wenn wir mit unserer Lebensgeschichte unzufrieden sind und sagen, das hätte alles ganz anders laufen müssen, dann klagen wir implizit den an, der der Autor unserer Lebensgeschichte ist. Gott hat deine Lebensgeschichte zugelassen, hat es geführt. Und wenn du mit ihm eine enge, vertrauensvolle Beziehung haben willst, dann musst du auch Ja sagen zu deinem Lebensweg. Seine Geschichte so anzunehmen, das fällt nicht leicht. Unsere Lebensgeschichte haben wir ja abgespeichert in unserem Gedächtnis, so in Form von Kurzfilmen, will ich mal sagen. Irgendwelche Szenen aus der Kindheit sind da, wo wir vielleicht mit unseren Eltern irgendwas gemacht haben und dann haben die Eltern uns angemeckert oder vielleicht war es auch schön oder wir hatten eine Begegnung mit einem Freund und der hat uns zutiefst enttäuscht und das hat sich in unser Gedächtnis eingebrannt. Ist nicht alles schlecht, was da in unserem Gedächtnis ist, aber es sind eben auch so ein oder andere schmerzhafte Erfahrungen, wo wir im Nachhinein sagen, boah, da hätte ich gerne drauf verzichtet. Das muss jetzt nicht immer hochkommen, sobald da irgendwie ein Stichwort fällt. Es ist wichtig, dass wir diese Lebensgeschichte, die so in unserem Gedächtnis abgespeichert ist, dass wir damit Frieden schließen. Eben darum, weil wir Frieden mit Gott haben wollen, weil wir Gott als unseren Hirten und liebevollen Vater annehmen wollen. Und dazu müssen wir auch sagen, ja Herr, du hast mein Leben gut gelenkt. Also schließe Frieden mit deiner Lebensgeschichte. Das können wir nur, wenn wir alte Erfahrungen neu bewerten. Das heißt, wenn wir das, was wir so erlebt haben in unserem Leben, neu bewerten. Wir haben da ja erstmal so unser Etikett draufgeklebt, haben unsere Erinnerungen, haben wir gesagt, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist so einigermaßen gut, das war völlig daneben. So haben wir unsere Erfahrungen bewertet. Und wenn das am Ende dann dazu führt, dass wir unsere Lebensgeschichte negativ sehen, dann haben wir nur eine Möglichkeit, Frieden mit unserer Lebensgeschichte zu schließen. Nämlich dann, wenn wir diese Etiketten wieder runternehmen von unseren Erfahrungen und neue Etiketten darauf kleben. Unsere Erfahrung also neu bewerten. Der Volksmund sagt, du kannst die Vergangenheit nicht ändern. Was geschehen ist, das ist geschehen und das bleibt auch so. Ist das wirklich so? Ich halte voll dagegen und sage, selbstverständlich kannst du deine Vergangenheit ändern. Du kannst ändern, was in deinem Leben passiert ist. Ein Beispiel. Wenn du mich vor 23 Jahren gefragt hättest, Niklas, ich war damals 16, Niklas, wie ist deine Kindheit verlaufen? Wie verläuft deine Kindheit gerade, deine Jugend? Ich hätte gesagt, schlecht, wirklich schlecht. Mir geht es seelisch nicht gut, ich habe große Probleme. Meine Eltern sind super nervig, absolut kontraproduktiv, was die machen. Da gibt es ständig Streit zu Hause, es ist negativ. Spulen wir 23 Jahre vor, ich bin 39 und stell mir vor, du würdest mich jetzt fragen, Niklas, wie verlief deine Kindheit? Ich würde sagen, positiv, gut. Das war ein Elternhaus, das war stabil. In diesem Elternhaus, da konnte ich eine stabile Psyche entwickeln. Wenn ich da heute drauf zurückgucke, dann sehe ich viele Vorteile und Stärken, die ich heute habe, die ich dort entwickeln durfte. Natürlich gab es auch Probleme. Ja, es war ja das reale Leben. Selbstverständlich waren meine Eltern mal ein bisschen gestresst von der Arbeit und selbstverständlich haben sie es auch mal an uns Kindern ausgelassen. Und wenn du dann als junger Mann in der Pubertät bist, dass es da kracht, das ist ja logisch. Aber davon mal abgesehen, es war grundlegend gut. Ja, was nun? Gut oder schlechte Kindheit? Man kann sagen, ich habe meine Kindheit im gewissen Sinne verändert. Mit 16 habe ich sie negativ gesehen, da war sie schlecht. Mit 39 sehe ich sie positiv, da ist sie plötzlich gut. Ich habe sie verändert. Naja, sagt jetzt der ein oder andere von euch, Niklas, du hast ja nicht die Vergangenheit verändert. Was da passiert ist, ist ja genauso passiert, damals wie heute. Du hast nur deine Bewertung verändert. Das Urteil über deine Vergangenheit, das hast du geändert. Das stimmt. Aber das ist das einzig Entscheidende. Die Vergangenheit an sich gibt es für dich nicht. Es gibt immer nur das Urteil, was du auf diese Vergangenheit hast. Wenn du heute sagst, meine Kindheit war wertvoll, hat mir wertvolle Impulse gegeben, auch gerade mit den Schwierigkeiten, wer soll dann zu dir kommen und sagen, nö, das stimmt objektiv nicht, das ist nur dein Urteil. Das ist Quatsch. Dein Urteil ist entscheidend. Uns belasten nicht die Ereignisse an sich, sondern uns belastet, wie wir diese Ereignisse einordnen, wie wir das beurteilen. Und wir haben eben diese Möglichkeit, schwierige Ereignisse aus unserer Vergangenheit auch in einem neuen Licht zu sehen, von Gott her neu zu bewerten. Mal ein Beispiel. Es gab im 20. Jahrhundert einen berühmten Psychiater, der hieß Milton Erickson. Und dieser Erickson hatte eine besondere Beobachtungsgabe. Dafür war er berühmt, dass er seinen Klienten am Gesicht ablesen konnte, wie es ihnen geht. Da wurde einmal gefragt von einem Reporter, Herr Erickson, woher haben Sie diese tolle Begabung, dass Sie Menschen so einschätzen können, dass Sie das so genau beobachten können, wie es einem geht? Und er sagte, ja, ich hatte Glück damals. Und zwar war ich 17 Jahre alt, da bekam ich Kinderlähmung, Polio, und ich war mehrere Monate komplett gelähmt und ans Bett gefesselt. Ich konnte nur meine Augen bewegen und beobachten. Und deswegen war meine ganze Aufmerksamkeit darauf fixiert, zu schauen, was passiert um mich rum. Da kam die Krankenschwester in mein Bett und ich habe genau geguckt, wie geht's ihr, was sind ihre Mimiken, was kann ich daraus schließen. Meine Eltern kamen, haben geweint und ich konnte das beobachten. Ich konnte nichts sagen, aber ich konnte es immer beobachten. Und deswegen hat sich meine Beobachtungsgabe so sehr ausgeprägt. Das war mein Glück. Ist das jetzt Glück, wenn du Kinderlähmung bekommst oder wenn du eine schwere Krankheit hast? Natürlich nicht, an sich nicht. Und es wäre auch anmaßend, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ja, das ist ja toll, dass du jetzt eine schwere Krankheit hast, das wird dir ja in 10 Jahren ja groß helfen. So nicht. Aber wenn man selber in der Lage ist, sein Leben so zu deuten und den Sinn auch in ganz schwierigen Situationen zu erkennen, das ist ein Geschenk Gottes, wenn wir das so können. Durch eine Neubewertung veränderst du im gewissen Sinne deine Vergangenheit. Du kannst Gott in auch schwierigen Situationen erkennen. Und um das tun zu können, sind zwei Dinge wichtig. Wir wollen uns fragen, wie kann ich das jetzt für mich persönlich machen, wenn meine Lebensgeschichte schwierig verlaufen ist in bestimmten Phasen? Was kann ich tun, um das neu zu bewerten? Zwei Aspekte sind da wichtig, die wir beachten müssen. Zunächst einmal ist entscheidend, dass wir vergeben, dass wir die Bitterkeit, die wir gegenüber anderen Leuten haben, loslassen. Und da haben wir ja als Christen das große Privileg, dass wir zum Kreuz gehen können und am Kreuz anfangen dürfen und sagen dürfen, Herr Jesus, ich möchte dir erstmal alle meine Schuld geben, all das, wo ich in meiner Lebensgeschichte nicht richtig gehandelt habe, wo ich Fehlentscheidungen gemacht habe. Das möchte ich dir hinlegen am Kreuz. Und ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Und dann nehmen wir diese Vergebung im Herzen an und werden dadurch heil und gesund. Und dann können wir diese Vergebung auch an andere weitergeben und können vielleicht auf unsere Eltern oder auf Arbeitskollegen oder sonstige Menschen in unserer Lebensgeschichte, die echt problematisch sich verhalten haben, können wir Vergebung zusprechen. Das ist der erste wichtige Schritt. Wenn du das nicht tust, wenn du nicht beim Kreuz beginnst und die Vergebung für dich annimmst und dann auch Vergebung für andere gewährst, dann kannst du deine Lebensgeschichte nicht positiv deuten. Wenn du das aber tust, dann wirst du feststellen, dass auch diejenigen, die wirklich problematisch waren, dass die letztendlich dazu gedient haben, deine Persönlichkeit weiterzuentwickeln, dass sie Werkzeuge in Gottes Hand waren, um dich zu führen und zu leiten. Wer von uns säße hier, wenn es keine persönlichen Probleme gäbe? Wer von uns würde sich Jesus zuwenden, wenn wir nicht in Situationen gekommen sind, die echt schwierig und problematisch wären? Wie oberflächlich wäre unser Glaube, wenn wir nicht Menschen gehabt hätten, die uns echt in Schwierigkeiten gebracht haben? Aber wenn wir vergeben, dann können wir sagen, ja, diese Person war schwierig, aber sie hat auch eine wichtige Funktion erfüllt. Gott hat mich dadurch geführt und geleitet. So kann Vergebung uns befreien. Sie kann uns dazu befreien, den Plan Gottes zu erkennen. Wir sollten unsere Lebensgeschichte betrachten und dabei uns nicht verbeißen in die Frage, warum ist das passiert? Das ist ja ganz menschlich, dass man immer fragt, warum? Warum jetzt ich und warum nicht die anderen? Warum passiert das mir und nicht den anderen? Warum muss ich so eine schwierige Kindheit verarbeiten und der andere nicht? Warum habe ich so einen schwierigen Arbeitsplatz und der andere nicht? Warum, warum, warum? Das ist unsere Frage und das ist ja auch menschlich und normal, erstmal so zu fragen. Doch wenn wir den Plan Gottes in unserem Leben erkennen wollen, müssen wir die Frage ändern. Wir müssen fragen, wozu hat Gott das zugelassen? Wozu habe ich eine so schwierige Kindheit gehabt? Was wollte Gott mir damit sagen? Wie wollte Gott mich leiten? Wie wollte er mich vorbereiten? Was habe ich heute, was kann ich heute, was ich nicht könnte und nicht habe, wenn es anders gewesen wäre? Wozu? Was ist Gottes Sinn und Plan? Paulus sagt, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Alles, was passiert, lässt Gott in deinem Leben zu, um dich näher zu ihm zu bringen, um etwas in dir wachsen und reifen zu lassen. Wozu? Das ist die gute geistliche Frage, mit der wir Teile unserer Lebensgeschichte betrachten sollten. Wenn wir das machen, dann werden wir einen roten Faden erkennen. Wir werden sehen, wie Gott Dinge geführt hat, wo wir in dem Moment gar nicht wussten, was das sollte, aber wir haben erkannt oder wir werden erkennen, Gott führt uns zu einem guten Ziel, zu einem guten Weg. Und dann können wir uns mit unserer Lebensgeschichte versöhnen. Und das ist wichtig, denn sich mit seiner Lebensgeschichte zu versöhnen, heißt sich mit Gott zu versöhnen. Wir haben in der Predigt darüber nachgedacht, wie das gelingen kann. Und ich möchte nochmal das Wichtige wiederholen. Wir müssen alte Erfahrungen neu bewerten. Wir können zwar nicht die Ereignisse an sich verändern, aber wir können unsere Sicht auf diese Ereignisse verändern. Und das ist sehr, sehr wichtig, wenn wir Frieden schließen wollen mit unserer Lebensgeschichte. Bewertet alte Erfahrungen neu. Das gelingt uns, wenn wir vergeben. Wenn wir den Leuten, die uns Leid angetan haben und die uns Schmerzen bereitet haben, dass wir diesen Leuten ganz bewusst vergeben und sagen, das hatte auch seinen Grund, warum du so warst, wie du warst. Das ist auch etwas, das aus deiner Lebensgeschichte heraus erwachsen ist. Und ich weiß, dass letztendlich Gott das zugelassen hat und dass Gott damit auch etwas bewirken wollte in meinem Leben. Ich vergebe dir. Wenn du das so sagen kannst, dann wird dich das befreien. Befreien auch dazu, den Plan Gottes in deinem Leben wirklich zu sehen. Den roten Faden. Gott ist der Autor deiner Lebensgeschichte und er will dein Bestes. Er liebt dich als dein Kind und er möchte dir Dinge zeigen und dich führen und leiten. Und dann können wir auf unser Leben blicken. Und dann können wir mit Salomo gemeinsam sagen, des Menschen Herz plant seinen Weg. Doch der Herr lenkt seinen Schritt. Des Menschen Herz plant seinen Weg. Doch der Herr lenkt seinen Schritt. Und das ist gut so. Amen. Es ist vielleicht manchmal schwierig, wenn wir auf die Ereignisse in unserem Leben gucken, daraus gleich zu sehen, dass Gott uns liebt. Weil das für uns einfach erstmal so nicht deutlich wird. Und darum ist es gut, dass wir irgendwo anfangen, wo Gottes Liebe ganz doll sichtbar wird. Und das ist natürlich das Kreuz, wo Jesus am Kreuz für uns stirbt. Und da wollen wir uns drauf einlassen. Wir wollen darauf jetzt blicken im Abendmahl, auf diese unendliche Liebe Gottes. Und wenn wir diese Liebe Gottes erfahren, dann können wir auch unsere Lebensgeschichte in diesem Licht deuten. Jesus spricht zu seinen Jüngern: Mich hat es herzlich verlangt, dieses Abendmahl mit euch zu essen. Er möchte also mit uns jetzt Gemeinschaft haben. Wer das Abendmahl nimmt, der bekennt damit, dass Jesus der Herr seines Lebens ist, dass er gestorben ist für unsere Schuld und dass er auferstanden ist. Das ist ein ziemlich grundlegendes Bekenntnis, was man nicht einfach so daher sagen sollte, sondern wer am Abendmahl teilnimmt, darum bitten wir, dass er sich prüft und sich fragt: Kann ich das wirklich bejahen, dass Jesus Herr meines Lebens ist? Die Bibel mahnt diesbezüglich. Sie sagt: Wer ohne Ehrfurcht von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Denn wer so isst und trinkt, dass er den Leib des Herrn nicht achtet, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Wir wollen auf die Einsetzungsworte von Paulus hören und stehen dazu auf. Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Das Brot, das wir brechen, es verbindet uns mit dem, was Jesus durch seinen Tod für uns getan hat. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir dieses Abendmahl haben, wo wir immer wieder darauf zurückkommen können, wo wir uns immer wieder auch neu auf dich ausrichten dürfen. Wir danken dir, dass du nun gegenwärtig bist, dass du hier bei uns bist und dass du uns begegnen möchtest. Jeden Einzelnen von uns möchtest du da begegnen, wo er gerade steht, möchtest ihm zusprechen, dass du ihn liebst, dass du für ihn gestorben bist. Ich möchte dich bitten, dass wir offene Herzen haben und offene Sinne, dass wir das auch aufnehmen können und dass es sich tief in unserem Herzen verankert. Amen. Für die Einsetzungsworte für den Kelch stehen wir auf. Desgleichen nahm Jesus auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Der Kelch, den wir segnen, verbindet uns mit dem, was Jesus durch sein Blut für uns gewirkt hat. Herr Jesus, ich danke dir, dass du für uns gestorben bist und dass du uns gerufen hast in deine Gemeinde, auch hier konkret in Verden. Wir danken dir, dass wir aus ganz unterschiedlichen Situationen, ganz unterschiedlichen Nationen und Prägungen herausgerufen wurden von dir, um eine Gemeinde zu bilden. Wir danken dir für den Auftrag, dass wir uns untereinander lieben sollen. Aber wir bitten auch um Vergebung dafür, wo das nicht gelingt, wo wir eigensinnig sind, da wo wir egoistisch sind und nicht diese Liebe weitergeben können, die du uns schenkst. Darum bitten wir dich von Herzen um Vergebung. Aber wir danken dir an den Stellen, wo das gelingt, wo deine Liebe fließt, wo wir uns untereinander helfen, wo wir füreinander beten, wo wir einfach in Liebe Gemeinschaft haben. Wir danken dir für das Gute, für die vielen guten Dinge, die du in unserer Gemeinde bewirkst. Du bist das Haupt und der Herr unserer Gemeinde. Amen. Wir wollen nun gemeinsam das Vaterunser miteinander beten und ich bitte euch dazu aufzustehen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Nimm Platz, wir singen noch gemeinsam ein letztes Lied miteinander, ein Segenslied, das heißt, der Herr segne dich. Wir lassen jetzt den Gottesdienst ausklingen mit einem Postludium und ich wünsche von hier vorne einen gesegneten Sonntag, euch eine gesegnete Woche und eine gesegnete Heimfahrt euch natürlich.